Hallo und willkommen zum Psychotonik-Podcast. Ich bin Martina Rester. In dieser Folge geht es um Pausen, wie sie in der Musik gestaltet werden und wie sie körperlich auf uns wirken. Mein heutiger Gast ist der Komponist und Musiker Reto Stadelmann, der aus einem Bergdorf in der Schweiz ins Studio nach Köln zugeschaltet ist. Hallo Reto.
Hallo Martina.
Ich weiß, dass du aus einer bekannten Schweizer Volksmusikfamilie stammst, also mit Alphornspielen und Jodelgesang groß geworden bist, und dass du dich in deinem Musikstudium und deinem beruflichen Werdegang dann der klassischen Musik zugewandt hast und da vor allem dem Komponieren. Dazu hast du die Berge zunächst verlassen, oder?
Das ist richtig, genau. Wenigstens äußerlich, aber doch nicht innerlich. Die Prägung wirkt dann halt doch nach.
Was mir an deiner Arbeit so gut gefällt und was dich von vielen anderen zeitgenössischen Komponisten unterscheidet, ist, dass du grundsätzlich mit deinen Projekten den Kontakt zu einem, ja, nicht unbedingt kunstorientierten Publikum suchst und dafür auch den öffentlichen Raum bespielst, wo dann alles Anwesende, auch die Menschen, Teil des künstlerischen Ganzen werden. Würdest du mir zustimmen, dass Musik für dich den Anreiz für Kommunikation setzt?
Auf jeden Fall, weil Musik, ähnlich wie die Sprache, auch ein Teil der Kommunikation ist. Wenn nicht durch Sprache, dann halt durch Klänge und auf Emotionen einwirkt.
Wir wollen uns ja heute eingehender mit der Pause beschäftigen. Und als Pause bezeichnen wir ja im Allgemeinen die Unterbrechung einer Tätigkeit oder einer Handlung. Und wenn wir die Pause im Kontext von Musik betrachten, dann wird sie ja oft mit Stille assoziiert. Worin besteht für dich eigentlich der qualitative Unterschied?
Ich würde sagen, dass da ein großer Unterschied ist zwischen Pause und der Stille. Obwohl beides vielleicht, wenn man so denkt, auf Ruhe hinausgeht. Pause als insgesamte oder allgemeine Definition ist ja eine Unterbrechung eines laufenden Prozesses, einer Zeit oder eines Programms. Und Pause für die Musik bedeutet auch, dass ein bestimmter Fluss oder ein Melodiebogen für eine kurze Zeit unterbrochen wird. Und darüber hinaus ist Pause auch allgemein für den Menschen wichtig für die Verarbeitung von Information. Also insofern ist Pause sehr wichtig. Und die Komponisten zerbrechen sich den Kopf, wie lange sie die Pausen setzen sollen, um bestimmte Wirkungen oder Emotionen oder Aussagen zu bewirken. Und dann als Gegensatz vielleicht, meines Erachtens ist Stille ein Zustand. Stille ist ein Geschehen im Jetzt. Und die Gestaltung der Pause in der Musik kann zum Beispiel die Erfahrung der Stille beeinflussen. Im Prinzip ist Stille ein innerer Raum, ein Öffnen der Sinne, eine Bereitschaft, das Hier und Jetzt in der gesamten Fülle wahrzunehmen. Quasi ein Fokus auf das Jetzt. Das ist, wenn man so sagen möchte, ist es Präsenz und lässt eine Erfahrung zu. Und insofern finde ich auch, dass man Stille nicht bloß intendieren oder beeinflussen kann. In der Stille geschehen die Dinge, wie sie sich dann halt manifestieren oder ereignen. Und je nachdem, wie Pausen gesetzt sind in der Musik, kann das wesentlich die Wahrnehmung in der Stille der Individuen beeinflussen.
Stille kann ich ja nicht so arg beeinflussen, wie ich eine Pause im Prozess gestalten kann. Und das finde ich auch spannend, dass Stille sich ereignet.
Das ist richtig. Wie gesagt, also der Mensch kann das vielleicht insofern beeinflussen, indem er die Bereitschaft mitbringt, sich zu öffnen. Und inwiefern er sich öffnet, hier kann es dem Menschen großen Einfluss nehmen. Aber was sich dann ereignet, effektiv nicht. Und da gibt es wunderschöne Beispiele, spätestens seit John Cage hat sich ja auch der Kunstbegriff oder der Musikbegriff wesentlich erweitert. Es gibt dieses bekannte Stück von ihm, 4 Minuten 33. Das ist ein Werk für variable Besetzung, aber die Uraufführung 1952 wurde mit einem Pianisten gemacht. Das ist ein Werk bestehend aus 3 Sätzen und da geht es um Folgendes, dass der Pianist bei der Uraufführung jetzt in diesem Setting sich am Klavier hinsetzt und einfach schweigt. Und die Komposition, die Partitur besteht im Prinzip aus ja, einer Seite vielleicht, und da steht der erste Satz, der zweite Satz und der dritte Satz, und anstelle von Noten steht einfach eine Eins und dann steht Tazet. Tazet halt für Schweigen. Und dann steht zwei, Tazet, und der dritte Satz, Tazet. Also der Pianist, der Interpret auf der Bühne, setzt sich hin und schweigt oder lässt eben durch das Schweigen Stille zu. Und die Idee ist, dass jeder Klang zur Musik werden kann. Es geht darum, wahrzunehmen, was sich in der Präsenz ereignet. Das kann zum Beispiel von draußen ein vorbeifahrender Zug sein, gerade in der Kölner Philharmonie zum Beispiel, wenn sich Krach ergibt draußen. Das kann ein Husten sein, oder es kann ein Räuspern sein oder was auch immer. Und alles wird Teil des Geschehens in einer kollektiven Erfahrung.
Mhm. Ich hatte mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch von dir gewünscht, dass du einige kurze Sequenzen aus Musikstücken von dir auswählst und dass wir uns mal ganz konkret zusammen anschauen, wie du als Komponist mit Pausen umgehst und dann auch, wie sie auf uns als Zuhörer körperlich wirken. Noch eine Bemerkung für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Leider können wir aus rechtlichen Gründen die Musikbeispiele in diesem Podcast nicht ausstrahlen. Wer die Stücke, auf die wir uns hier beziehen, anhören möchte, findet Möglichkeiten dazu auf der Website von Reto Stadelmann. Was hast du ausgesucht, Reto? In welches Stück hören wir jetzt als erstes rein?
Ich habe drei Stücke ausgesucht, die die Verwendung von Pause unterschiedlich vorführt oder vorzeigt. Mhm. Und wir können das gerade nutzen, jetzt für dich hier, aber dann auch für den Zuhörer, sich einfach mal auf die Musik einzulassen und mal zu gucken, was das bewirkt. Wir können beginnen mit einem Stück für Cello. Das ist ein Ausschnitt eines Cello-Konzertes aus dem Jahre, jetzt muss ich selber kurz überlegen, 2000 ist nämlich schon lange her, aus dem Jahre 2004. Ich sage vielleicht nicht zu viel, ein Cello-Konzert aufgeführt damals in Manchester. Es spielt James Barillet am Cello. Das Ensemble ist das New Ensemble vom Royal Northern College of Music und dirigiert wird das von Maxiu Leon. Damals Student, heute der Dirigent der chinesischen Staatsoper. Wir hören uns da vielleicht mal 1,5 Minuten an und dann bin ich gespannt, was du dazu sagen wirst und was die Musik bei dir ausgelöst hat,
Martina. Ich auch, Reto. Ich bin auch gespannt.
Ja, das ist jetzt keine Pause mehr, sondern das war jetzt das Ausblenden des Technikers. Vielleicht hätten wir vorab noch sagen sollen, dass man sich dann gefasst sein muss auf längere Zwischenzeiten und Abstände. Aber jetzt schweige ich und bin sehr gespannt auf, was du sagst, Martina.
Was ich ganz bemerkenswert fand, war, dass ich in der Zeit zwischen den Klängen plötzlich meinen Herzschlag gespürt habe, den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe während unseres Gesprächs. Das ist für mich das Deutlichste.
Ich finde das bemerkenswert, was du sagst. Was hat das bei dir ausgelöst, Martina, der Herzschlag an Emotionen oder Gefühlen?
Es hat ein Gefühl von Aufgeregtheit aufgerufen. Also ich habe mich nicht bedroht gefühlt, aber es hat sich eine Spannung in mir aufgebaut.
Das ist richtig oder sogar intendiert von Seiten, ich sage jetzt mal, des Komponisten. Das war jetzt ein wunderschönes Beispiel zum Zeigen, wie Pause eine Verwendung finden kann beim kompositorischen Prozess, um bestimmte Stimmungen, Gefühle oder Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Das Stück insgesamt dauert ja 12 Minuten. Und die Idee dahinter ist, dass das Cello eine Wandlung durchfährt, startend bei der Verzweiflung, Angespanntheit, Unsicherheit, bei Angst hin zu Erleichterung, Vertrautsein, zu Getragensein und zu Liebe, zu Hoffnung und Offenheit. Und was das Cello da am Anfang macht, das ist, man sieht es nicht, wir können heute beim Podcast nur hören, aber man nimmt schon auch die Wucht, die akustische oder die physikalische Wucht des Cellisten wahr, wie er da mit seinem Bogen auf das Cello einhämmert oder drauf los spielt. Und dann in der Spannung oder dann in der Pause so lange ausharrt, bis es eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Und da denkt man, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und das kann den Leuten wirklich den Atem nehmen. Mhm. Und das ist intendiert, dass man dadurch, durch diese riesenlangen Pausen, man den Zuhörer packt und fesselt und halt hautnah erfahren lässt. Bei dir war es jetzt der Pulsschlag, bei anderen ist es auch dann wirklich, oh, das nimmt einem den Atem und so nimmt das dann seinen Verlauf in der Komposition.
Weißt du, was ich aber jetzt spannend finde, Reto, ist, dass es ja sein kann, da sind wir jetzt auch bei dem Thema Pausenlänge, dass man sich davon auch gestört fühlen könnte. Man bleibt ja in diesem Kommunikationsprozess als Zuhörer. Ich erwarte ja etwas, dass da jetzt was kommt und es kommt eben nichts. Und es könnte ja das Gefühl auslösen, dass ich mich wie alleingelassen fühle, weggestoßen, aus dem Kommunikationsprozess gestoßen. Das finde ich jetzt spannend in dem Fall, dass es bei mir nicht so gewirkt hat.
Aha. Das ist bei jedem natürlich vollkommen anders. Und das ist eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, Zusammenhang oder im Kontext zur Stille. Die Musik eben auch durch die Pause regt oder lädt den Zuhörer dazu an, in die Stille zu kommen, in einen Zustand der Gegenwart. Und was dann an Emotionen, an Reizen ausgelöst werden, das ist dann was sehr Persönliches oder Individuelles. Und das ist ja dann das Spannende, dass das Kunst bei jedem Menschen, Individuum was anderes bewirken oder auslösen kann.
Das ist jetzt aus meiner Betrachtungsweise, aus der psychotonischen, interessant, weil Pause ist für mich, wenn wir bei uns sind, wenn wir uns selbst wahrnehmen können. Und das ist ja auch mit diesem Moment der Präsenz verbunden. Und in der übrigen Zeit, also außerhalb der Pause, ist es eher die Aktivität, die wir wahrnehmen. Also wer ich bin und wo ich da bin, wird für mich selbst ja eigentlich erst in der Pause sichtbar, außerhalb einer Leistung, die ich erbringe, oder außerhalb einer Handlung, wo ich eher mit der Handlung beschäftigt bin. Und das verbinde ich auch mit Pause. Und für mich war jetzt spannend, dadurch, dass ich ja meinen Herzschlag wahrgenommen habe, also mich selbst in der Pause wahrnehmen konnte, habe ich das auch als Pause empfunden und eben nicht als so eine erwartungsvolle Stille. Ich habe zwar ein Spannungsgefühl gehabt, aber ich habe mich dabei nicht alleingelassen gefühlt.
Ja, es ist interessant, weil oft wird Stille verwechselt mit wirklich Stille oder mit Ruhe, dass nichts geschieht. Die Stille ist eigentlich laut. Joachim Ernst Behrendt, der lebte von 1922 bis 2000, Mitbegründer des Südwestfunks, der schreibt das auch wunderschön von einem Urlaub, den er verbracht hat im Bundesstaat Oregon in den Staaten, wo er einfach mal beim Crane Prairie Lake im Gebirge einfach sich eine Ruhe oder eben jetzt eine Pause gönnte und gemerkt hat, dass eigentlich fürs Auge ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr viel zu holen oder zu sehen war. Und dann begibt er sich einfach in diese Stille, quasi in eine Meditation. Und dann nimmt er plötzlich das Fliegen der Schmetterlinge wahr oder der Bienen oder Insekten allgemein. Er hört irgendwie Winde, er hört das Rauschen von Ästen, von Bäumen, von Blättern und so weiter. Und realisiert, dass die Stille eine Fülle ist von Sinneseindrücken.
Mhm. Da fällt mir auf, dass das sehr körperhaft beschrieben ist. Also es hat ja was, fast was Materielles, was Anfassbares. Das finde ich einen schönen Aspekt.
Das ist richtig, wobei eben der Körper wesentlich ist, auch in der Meditation. Und da würden uns bestimmt auch Zen-Buddhisten und halt aktiv Meditierende zustimmen, weil die Erfahrung geht über den Körper. Und gerade da ist ja auch das Atmen sehr wichtig.
Auch für dich als Alphornbläser, da bist du ja auch sehr, sehr mit befasst, mit dem Atmen.
Absolut. Alles geht über das Atmen, über das Zirkeln. Das ist sehr wichtig. Und gerade das der Atem ist auch das Tor zur Seele. Man sagt ja oft, Anfänger, die damit beginnen zu meditieren, denen sagt man ja oft, sucht den Zugang über das Atmen. Einatmen, ausatmen. Da schwingt plötzlich was mit und lässt sich wirklich so wahrnehmen in den Sinnen, lässt einen inneren Raum öffnen und lässt dann auch die Emotionen zu. Und Emotionen ist ja etwas, was man über den Körper wahrnimmt und spürt.
Mhm. Das erinnert mich nochmal an das, was du eben gesagt hast mit der Stille. Du hast das mit dem Raum verbunden und das findet sich ja auch in dem Zitat. Und der Raum, wenn man sich Stille als Raum vorstellt, dann ist es ja wie ein leerer Raum, der mir auch ganz viel Gestaltungsfreiheit bietet. Wir sind immer allen möglichen Reizen und auch akustischen Reizen ausgesetzt, aber unabhängig davon gibt es diesen Raum, den wir gestalten können.
Das ist genau das, was man auch sagt, dass die Stille kein Schweigen ist. Aus der Stille kommen die Möglichkeiten der Gestaltung. Wir können gerne mal jetzt vielleicht ein anderes Beispiel uns anhören, was jetzt vielleicht ganz gut passen würde. Wir hören uns ein Chorwerk an, ein Frauenchor, damals 2006 uraufgeführt im Rahmen eines Theaters in der Schweiz. Wir hören da auch die ersten 1 Minute circa.
Wie beim vorigen Beispiel könnt ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer die Musik über Retos Seite im Internet finden.
Tja, Martina.
Tja, Reto, das war ganz anders. Ich habe mich wie in eine Zwischenwelt versetzt gefühlt. Ich habe 2 Arten von Pausen wahrgenommen. Die eine ist die, wo einzelne Stimmen pausieren. Also es ist ein bisschen wie beim Gehen. Das ist mal der rechte Fuß und mal der linke belastet wird und jeweils der andere entlastet. Das könnte man ja auch wie eine Pause beschreiben für die eine Stimme. Und dann gibt's ja auch diese Generalpause, wo einfach alle nicht klingen. Und das hat auf mich eine ganz andere körperliche Wirkung gehabt als das erste Stück.
Es hat vielleicht so was Trance-ähnliches oder so was Mystisches auch. Es lädt ein, zu verweilen in irgendeinem bestimmten Raum und vielleicht eben auch Träumen zuzulassen oder sich gleiten zu lassen von diesen Klängen. Das war jetzt ein Beispiel zum Zeigen, wie die Komposition dazu verhelfen kann oder ich sage jetzt mal allgemein, vielleicht ein Konzert von Musik dazu verleiten kann, den Menschen in eine Stille zu führen. Die Verwendung der Pause jetzt vielleicht als theoretischer Ansatz, die Stimmen hatten an unterschiedlichen Stellen Pausen eingelegt. Man nennt das sogenannte chorische Atmen, wenn zum Beispiel, wenn 4 Damen pro Stimmen singen, dann setzen die an unterschiedlichen Stellen ab und holen frisch Luft, so dass man das nicht wahrnimmt. Und das generiert einen ganz langen, großen Bogen, der gefühlt wie zeitlos dann wird. Und bis es dann wirklich zum Stillstand kommt, es ist erst ab Minute 1 oder so, wo dann wirklich mal alle Stimmen aufhören. Und das generiert, wie du das jetzt auch erfahren hast und hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, das generiert plötzlich eine ganz andere Stimmung. Ich finde es interessant, weil ich glaube bestimmt aus deinem Blickwinkel heraus ist ja die Frage da, was es körperlich macht, die Verwendung von Pausen oder was Musik bewirkt im körperlichen Kontext oder gefühlsmäßig oder gedanklich, wie du das aus einem früheren Gespräch mir gegenüber schon mal gesagt hast. Was vielleicht spannend ist zu erwähnen, dass du als Hörerin agierst und ich die Perspektive des Komponisten einnehme und es bedarf eigentlich der Musik oder der Wahrnehmung von Musik 3 Komponenten, wenn man so will. Das ist einerseits tatsächlich eben der Komponist oder jemand, der ein Werk kreiert, schöpft. Dann bedarf es des Interpreten, gerade bei der Musik, weil anders als vielleicht bei der Fotografie oder bei der Malerei oder bei der was auch immer, bei Skulpturen, braucht es ein Medium für das Realisieren der Musik und dann bedarf es eben eines Hörers, einer Hörerin. Und vielleicht gibt es da so unterschiedliche Erwartungen oder eben Ansätze. Also ich als Komponist, bei mir im Schaffen von Musik reicht es, wenn ich von den Aspekten, die du erwähnt hast, Körper, Seele, Geist, reicht es eigentlich, wenn ich eine Komponente bediene. Zum Beispiel Ich kann das Thema Seele nehmen und versuchen, irgendein Gefühl zu vermitteln und dem Gefühl Raum zu geben und daraus irgendwie eine Inspiration kriegen und eine Melodie schaffen. Und als Hörer oder Erhörerin ist es das Erlebnis, die Wahrnehmung oder die Wirkung oder vielleicht auch der Grund oder die Absicht, weswegen man in ein Konzert geht, vielleicht um gesehen zu werden und so weiter.
Ja, und insofern sind wir alle an diesem Kommunikationsprozess beteiligt. Also es gibt ein Angebot für das Erlebnis und es gibt den, der das zu sich nehmen und verarbeiten muss und darauf in irgendeiner Weise wieder reagieren muss. Und das ist der Zuhörer.
Und auch da sind Pausen sehr wichtig. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir befinden uns in einem Konzertsaal und man hat ein Sinfonieorchester auf der Bühne, vielleicht wird ein Violinkonzert gespielt, das Konzertsaal füllt sich allmählich mit dem Publikum, da beginnt ja die erste Pause dann, sobald die Orchestermusiker mit dem Stimmen ihrer Instrumente fertig sind. Und auch da kann man auch schon damit spielen. Man denkt, was passiert jetzt? Oder man weiß aus Erfahrung, jetzt kommt dann der Dirigent auf die Bühne. Ja, wann kommt er? Und das Timing ist da auch schon wichtig, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Aber wenn der Dirigent noch irgendwas machen muss, vielleicht muss er nochmals auf die Toilette und verzögert sich, dann kommt eine wahnsinnige Spannung auf und denkt, was passiert jetzt? Und dann kommt die Person auf die Bühne und dann ist ja schon mal wieder ein erstes Entspannen oder dann ist schon mal eine erste Aktion wieder da und dann kommt wieder die Ruhe ein bis zum Erklingen des ersten Tones und da ist ja auch schon wieder die nächste Pause, die eigentlich im Kontext der Musik geschieht, jetzt nicht in der Komposition, aber im Kontext. Mhm. Und auch da, die Pausen sind, ich würde sagen, essentiell oder sind einfach präsent, allgegenwärtig im Dasein und des Lebens. Ein gutes Beispiel oder Instrumente, bei denen das Atmen bewusster wahrgenommen wird, das sind Blasinstrumente, logischerweise. Und lass uns doch mal jetzt in ein Beispiel reinhören von einem Stück für Flöte und Klavier. Auch hier wieder die rund ersten Minute.
Die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder über deine Website abrufen können.
Und auch das war jetzt ein schöner Moment nach dem Stück, dieses Schweigen unter uns.
Ja.
Das ist auch schon ein kollektives oder ein gemeinsames Teilen einer Erfahrung.
Mein erster Eindruck war, dass jemand ruft. Ist da jemand? Und ich bin dann diesem Ruf gefolgt und habe dann auch auf die Stille gelauscht, ob jemand antwortet. Mhm. Und irgendwann antwortete halt das Klavier sozusagen. Und dann auch in einer Weise, wo ich dann das Gefühl hatte, es wird etwas ausdiskutiert oder also es hatte für mich einen dialogischen Charakter. Mhm. Und ich bin dieser ersten Stimme sehr verbunden geblieben und habe eben dann diesem Gespräch zugehört.
Die Herangehensweise in der Komposition halt auch über Pausen. Wie du das schon gesagt hast, das Rufen und Antworten, das geht auch über die Pause. Es ist eine Botschaft, eine Message und dann ist einfach auch mal eine Pause. Und daraufhin passiert ja wieder etwas. Und was hier noch dazu kommt, was hier deutlicher ist als bei den anderen Beispielen, ist das Physikalische, das effektiv, das Atmen der Spielerin. Man hört deutlich, wann sie Luft holen muss. Und das generiert eine ganz andere, vielleicht noch Intimität als die anderen Werke. Man fühlt sich vielleicht persönlicher verbunden.
Ja, ich war näher bei ihr, aber ich war nicht bei mir.
Mhm.
Also in diesem allerersten Stück war ich ja wie auf mich. Ich habe meinen Herzschlag wahrgenommen. Und jetzt war ich sehr mit ihr. Auch im Atmen. Das war mein Erlebnis jetzt. Wie ist das für dich? Was spürst du körperlich oder was geht in dir vor, wenn du das jetzt anhörst? Du hast ja jetzt auch die Rolle des Zuhörers. Zwar als Komponist, aber du hörst dein Stück ja auch neu.
Passend zum Thema bringt mich oder führt mich die Musik in eine lauschende Stille, in ein Nichts sozusagen, also beinahe schon in einen meditativen Zustand. Und ich lasse mich einfach tragen und führen von den Klängen, jetzt nicht mal allzu sehr in den Emotionen, sondern einfach in einer Präsenz, in einem Verweilen in der Präsenz.
Hast du dann das Gefühl, dass mit dieser Präsenz Intensität verbunden ist, dass mit dieser Dichte eben diese Intensität kommt?
Absolut. Es ist ein gefühltes Konglomerat von unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Gegenwart. Und das finde ich spannend. Man ist im Hier und Jetzt, man weilt nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern es ist wirklich, man ist auf den Moment fokussiert, aber nimmt unterschiedliche Tempi wahr und Intensitäten. Und das kann sich parallel, also gleichzeitig kann sich das ereignen. Und das finde ich, wie du das auch sagst, auch sehr spannend. Diese Vielschichtigkeit von Wirkungen im gleichen Moment.
Ich frage mich gerade, Pause, so wie ich das eben definiert habe, dass es die Möglichkeit ist, zu sich zurückzugehen und die Wirkung auch zu überprüfen und von da aus auch wieder neu zu starten, ins Nächste, in die nächste Handlung oder ja, ins Gespräch. Ist es damit erfüllt? Ist es so, diese Präsenz, ein solcher Moment, wo du dich auch bei dir fühlst? Oder ist das dann doch eher mit Kommunikation verbunden, wo es dann nach außen gerichtet ist?
Nicht zwangsläufig muss das immer in einem kommunikativen Kontext stehen. Also oft ist es auch einfach ein Heranführen an mich selber, ein Beschäftigen mit mir selber, ein Wahrnehmen der Vorgänge, die sich ereignen, wenn ich eine Pause einlege oder eben wenn ich atme. Und dann setze ich mal aus und es wird mir bewusst, ah, ich atme ja oder ich atme nicht mehr. Und dann einfach mal wahrzunehmen, was passiert, das kann unterschiedliche Emotionen bewirken. Und auch da, es ist ein ständiges Fließen, ein Kommen und Gehen von Sinneseindrücken. Und ich glaube, das ist auch stark was Kulturelles. Ich war erst gerade vor 2 Wochen noch in Griechenland, habe dort griechische Freunde besucht und die Mama einer guten Freundin, die wohnt in Agrinio im Norden Griechenlands, und sie hat mir gesagt, weil sie ja wusste, dass ich aus der Schweiz bin, die Schweiz ist ja so schön, wunderschön, aber es ist fürchterlich stille da. Es ist fürchterlich ruhig da. Und dann habe ich auch für mich realisiert und wahrgenommen, ja, das sind diese kulturellen Unterschiede. Es ist je nach Kultur oder vielleicht sogar auch individuell unterschiedlich, kann die Stille als unangenehm oder ungewöhnlich empfunden werden. Gerade jetzt durch die Musik, vielleicht das erste Stück, das wir gehört haben, das Cello-Konzert, wenn da das Cello spielt, eine aufgeladene Spannung generiert und dann einfach, da kommt nichts mehr für sehr, sehr lange. Das ist für sehr viele unangenehm. Und ich glaube, gerade heutzutage, wir leben in einer Zeit, wo ein ständiger Schallpegel von Lärm auf uns niederhämmert oder niederschlägt. Und wenn dann mal Ruhe einkehrt, das kann allemal oder ab und zu mal die Menschen ganz schön überfordern, wenn man dann plötzlich alleine gelassen wird und wenn sich der Fokus oder die Wahrnehmung ändert von nach außen auf sich selbst, das kann bestimmt mal beängstigend sein.
Ja, da sind wir auch bei der Frage, wie gestalte ich Übergänge und auch wie gehe ich mit Störungen um? Das ist ja auch für dich als Musiker, der ja auch damit rechnen muss, sowohl wenn du komponierst, aber auch eben bei Aufführungen, dass die Menschen sehr überraschend reagieren. Und das ist ja was du vielleicht auch in deinen Kompositionen von vornherein berücksichtigst. Gerade weil du ja auch für Menschen Musik machen möchtest, die nicht unbedingt der sogenannten neuen Musik von vornherein positiv und offen gegenüberstehen.
Das ist richtig. Und die Komponisten lieben es, damit zu arbeiten. Komponisten mögen gerne mal schockieren. Also lassen den Menschen gerne mal ins Träumen gleiten und dann zack, kommt es von irgendwoher in Paukenschlag und holt den Menschen abrupt zurück in eine Präsenz. Mhm. Da gibt es eine Riesenpalette an wunderschönen Beispielen, wie man genau damit eben als gestalterisches Mittel arbeiten kann. Arvo Pärt, das ist ein estnischer Komponist, der hat 1968 gab es die Uraufführung von seinem Credo, ein wunderschönes, spannendes Stück. Damals in den 60er Jahren war ja Estland sowjetisch und da bei diesem unterdrückten Regime gab es ja keine freie Meinungsäußerung. Aber er hat es hingekriegt, bei dem Werk durch eben Pausen eine politische Botschaft zu verkünden, ohne dafür halt mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und das ist höchst spannend, wenn da plötzlich ein ganzes Orchester und Chor Credo in den exponiertesten Stellen quasi schon fast schreit und dann abrupt in eine Pause, in eine Stille kehrt und dann einfach das Publikum, bestimmt unter Anwesenheit von ganz vielen Politikern und ja, aktiven Leuten, in diesem Spannungskontext dann in der Pause zu verweilen und diese Botschaft zusammen dann noch mit dem Text Credo, ich glaube, also ein Hoffen auf eine bessere Zeit, also das ist ganz schön gewaltig. Das war jetzt ein Beispiel für eine politische Sache in der Komposition, in der Musik. Und da gibt es ganz viele Beispiele in andere Richtungen. Spannend zum Beispiel ist auch die letzte Klaviersonate, die Schubert komponiert hat. Die B-Dur-Klaviersonate Nummer 21. Die hat er komponiert eigentlich im Jahr seines Todes. Es ist ein spannendes Werk und es setzt im 9. Takt, also nach der ersten längeren Phrase, eine Generalpause. Also jetzt über die Pause hinaus eine Generalpause. Man nennt die Fermate. Eine Fermate besitzt einen längeren Wert, die der Interpret eigentlich selbst bestimmen kann. Und wenn die Fermate kommt und dort verweilt und länger verweilt als üblich, dann hat das eine immense Wirkung im Kontext des Wissens, dass das die letzte Klaviersonate ist, die Schubert vor seinem Tod geschrieben hat. Und dort kommt dann durch das Setzen und durch das Gestalten der Pause die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit das Bewusstsein des Ablebens des Komponisten, kommt da wahnsinnig eindrucksvoll und stark daher. Auch da Pause als bildnerisches oder gestalterisches Element. Und oft, gerade früher zu Barockzeiten, wurde Pause oft mit in Verbindung mit dem Tod gebracht. Mhm. Da gibt es ganz viele Beispiele auch bei einigen Barockopern, die auf dieses Mittel zurückgreifen und Pause setzen als Zeichen des Todes. Und zum Beispiel auch Verdi in seinem Requiem. Das ist ein Beispiel einer lauten Pause. Das heißt ja nicht, dass eine Pause immer still sein muss, also dass alles zur Ruhe kommt. Es kann ja auch mal in einem Orchesterkontext sehr viel Klang sein oder Lärm sein, also sehr viel Geschehen passieren. Und dann löst sich das Geschehen abrupt auf, aber es bleibt vielleicht irgendwo bei einem Instrument, vielleicht bei Streichen, bleibt irgendwie ein Tremolo hängen. Das ist insofern auch eine Pause, wenn ein bestimmter Prozess bei den Bläsern als Beispiel unterbrochen wird, aber bei den Streichen geht ein leises Klingen weiter. Auch das ist ein schönes Beispiel für die Gestaltung und Verwendung von Pausen. Pausen sind so das stille Mitschwingen, gerade jetzt in der Musik, die eigentlich nicht beachtet werden. Man nimmt immer nur das Klingen wahr, aber nicht wirklich das Pausieren, das kommt wirklich zu kurz. Aber Pausen sind ja nicht nur in der Musik wichtig, sondern allgemein eben gerade im Arbeitsgesetz, zumindest hier in der Schweiz, das ist in Deutschland bestimmt ähnlich, dass es wichtig ist, wer zum Beispiel seine 5 Stunden arbeitet, der muss eine Pause einlegen. Und er hat seine Pause verdient. Also das Unterbrechen von bestimmten Arbeitsprozessen oder Programmen, das ist essentiell für den Menschen.
Ja, wir können ja dann auch eigentlich nur wieder in der Pause unsere Möglichkeiten einschätzen. Bin ich noch leistungsbereit und fähig, in die nächste Handlung zu gehen? Oder wird es vielleicht auch gefährlich, mich jetzt zu beteiligen an dem, was noch kommt?
Wie wichtig die Pause ist, zeigt sich auch, dass die Pausen genauso definierte Längen haben wie Noten selbst. Also es gibt die Achtelsnote, die Viertelsnote, die Sechzehntelsnote, aber genauso gibt es die Achtelspause, die Viertelspause, die Sechzehntelsnote. Und die Länge der Pausen sind sehr, sehr wichtig in der Komposition, in der Musik. Und wie wir es jetzt erfahren haben durch diese drei Beispiele, wie man die Pausen setzt und dann halt so gestaltet, das kann entsprechend ganz unterschiedliche Auswirkungen haben und Emotionen generieren.
Magst du zum Abschluss vielleicht noch kurz erzählen, an welchem Projekt du aktuell arbeitest?
Gerade arbeite ich an einem Werk, das insofern spannend ist, weil es zwei Welten mal versucht näher zu bringen oder heranzuführen. Wie du das einleitend gesagt hast, stamme ich ja aus einer Jodelfamilie und bin insofern schweizerisch volkstümlich, alpenländisch volkstümlich geprägt, habe aber dann wirklich klassische Musik studiert in England und auch in Deutschland. Und das Dasein als Künstler in diesem Spannungsfeld ist ja tatsächlich eine Gratwanderung. Und ich schreibe jetzt mal ein Werk, was wirklich beide Seiten versucht zusammenzuführen. Es ist ein Werk für Jodelgesang und klassische Instrumentalbesetzung. Und das finde ich sehr spannend, mal das Jodeln seinem ursprünglichen Kontext oder kulturellen Kontext zu entbinden und es einfach mal so als gesangstechnische Form einzubinden in einen vielleicht eher kompositorischen Kontext von einer klassischen Sichtweise her.
Reto, ganz herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir zusammen die körperlichen Aspekte von Pausen anzuschauen in deiner eigenen Musik. Danke. Danke auch an alle, die dabei gewesen sind und zugehört haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und alles Gute. Tschüss.
Dir auch, Reto. Danke. Ciao.